Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Für die Zukunft nichts zu fürchten, außer dass wir den Weg, den der Herr uns geführt hat, und seine in unserer vergangenen Geschichte liegenden Lehren vergessen werden.
Das ist Sam. Wir nennen ihn Sam, weil wir nicht wissen, ob er jetzt ein Samantha oder ein Samuel ist. Das wird sich entscheiden, wenn er ein Ei legt oder nicht. Also ist er momentan einfach Sam. Als dieser Priester bei uns war, war mein Vater schon gestorben, weißt du noch? Ich erinnere mich noch, als er so krank war und im Krankenhaus starb. Du lagst schließlich im gleichen Krankenhaus, also lief ich zwischen dir und meinem Vater hin und her. Dann starb mein Vater und du konntest wieder nach Hause. Danach kam Robert zur Welt und all diese Probleme fingen an. Als dieser katholische Priester sie endlich löste, hatte er mich in Wirklichkeit in einer Falle gefangen, damit ich eine Lüge glauben sollte. Es funktionierte, denn du und ich, wir beide gingen zurück zur Kirche, zurück zu den Ritualen. Doch wir führten ein ganz normales Leben und hatten keinerlei Beziehung zu Gott.
Nein.
Einfach das Ritual.
Ja, wir konnten sogar in unserer Sportkleidung zur Kirche gehen. Wir gingen zuerst in die Kirche, du machtest ein paar Bußübungen.
Ja, Bußübungen.
Und anschließend gingen wir in unsere Sportkleidung, um Sport zu treiben.
Genau, da gab es keine Beziehung zu Gott.
Nein, keine Beziehung.
Wir wussten von gar nichts.
Nein.
Und dann kam eine Entscheidung. Es war ja so friedlich. Mein Vater war gestorben und ich hatte etwas Geld übrig. Ich ging im Haus durch unseren Gang. Da gab es Türbögen. Hier war einer, da drüben ein zweiter und vorne stand das Telefon. Dann musste man außen herumgehen, um ins Esszimmer zu kommen. Dazwischen war eine kleine Klappe, dort konnte man das Essen von der Küche aus durchreichen. Und wenn wir Gäste hatten, stießen wir beide wegen der Enge ständig zusammen. Weißt du das noch?
Nun ja, es war eng.
Ja, es war eng. Es war alles so, ja, verbaut.
Verbaut.
Man musste erst durch den schmalen Türbogen, um das Essen durchreichen, außen herumgehen und all das. Ich glaube, wir sind zum 50. oder 100. Mal zusammengestoßen. Ich sah mir das Konstrukt an und kam zu dem Schluss, das passt mir einfach nicht. Für uns funktioniert das nicht. Ich sah mir die Wände an und kletterte ins Dach. um mir die Situation von oben anzusehen, welche Wand tragend war und welche nicht. Als meine Neugier befriedigt war, holte ich mir einen Vorschlaghammer.
Ohne mir zu erklären, was du vorhattest.
Warst du verärgert über mich?
Ich war mir nicht sicher, was im nächsten Augenblick passieren würde. Der Hammer flog in meiner Küche herum und ich schrie dich an. Was machst du da? Was machst du? Alles gut, es wird alles gut, sagtest du und schlugst weiter mit dem Hammer drauf los.
Ich schlug die ganze Wand ein, samt dem Türbogen im Gang. Ich leistete ganze Arbeit, alles war kurz und klein gehauen.
Ja.
Und typisch, ich hatte keine Vorkehrung getroffen.
Ja.
Alle Teppiche und alles andere war voller Staub.
Ja.
Und du freutest dich sehr über das Ergebnis, stimmt's?
Nein. Ich sah zu, wie die ganze Küche zertrümmert wurde. Dann drehte ich mich um und sah unsere drei Kinder in der Tür stehen. Sie waren staubbedeckt und machten große Augen.
Aber jetzt gab es viel Platz und man rannte nicht mehr ineinander.
Ja, aber es dauerte schon eine Weile, bis wir es benutzen konnten.
Du fragtest mich, wie soll ich jetzt kochen?
Ja.
In der Garage hatten wir einen kleinen Campingkocher, den ich für dich dort aufbaute. Ich fragte dich, das passt doch, oder?
Ein kleiner Kocher, ja.
Ja, jedenfalls war es eine Lösung. Aber die Küche war erstmal hin. Es war sowieso keine besonders schöne Küche. Und so machten wir uns daran, jemanden zu finden, der uns eine schöne, moderne Küche für dich bauen konnte.
Mit viel Freifläche.
Ja, großzügig, offen und all das. Schließlich endete es damit, dass wir nicht nur die Küche zerstörten, sondern irgendwie auch alles andere einrissen. Aber zum Schluss wurde es doch ziemlich nett, stimmt's? Doch dann kam dieser Schreiner. Er war ein Deutscher. Als er hereinkam, sagte er zu mir, ich möchte dir nur sagen, dass ich mit Jesus wandle. Für mich ein rotes Tuch. Für mich als Atheist war das ein rotes Tuch. Aber da war dieser Zwiespalt.
Du gingst ja zur Kirche.
Ja, ich ging zur Kirche und doch war ich ein Atheist. Wie schafft man das? Und dann, ich schnauzte ihn an und sagte ich ihm, du gehst mit Jesus. Ich will einfach eine Küche. Die Botschaft kam bei ihm an, aber er war ein sturer Kerl.
Und er gab dir etwas?
Ein Faltblatt.
Ein Faltblatt?
Ja, ich schaute mir diese Dinge an und wollte nicht noch unhöflicher sein. Mir war es peinlich, denn ich war ja schon unhöflich gewesen. Also nahm ich es und legte es in eine Schublade. Und er baute uns die Küche. Und das Faltblatt blieb ungefähr ein Jahr in dieser Schublade liegen. Ein ganzes Jahr rührte es niemand an. Wie das so ist, man stopft etwas in eine Schublade und durchwühlt sie längere Zeit nicht mehr. Vielleicht sollte man sich von all dem Zeug trennen, was einen nur belastet.
Es ist gut, dass wir das nicht machten.
Nein, wir machten das nicht. Und dann hielt ich den Studenten eine Vorlesung über Evolution. Es waren angehende Mediziner, so etwa 400 Studenten. Und ich erklärte die Evolution der Niere. Da war diese junge Frau, die sich meldete und sagte, entschuldigen Sie, Dr. Veit, ich glaube kein Wort von dem, was Sie sagen. Ich glaube daran, dass Gott alles schuf. So etwas wie Evolution gibt es nicht. Und ich machte mich so über sie lustig, dass sie in Tränen ausbrach. Ich machte sie sehr zur Freude der anderen Studenten völlig nieder, die sie ebenfalls auslachten. Sie lachten sie ebenfalls aus und machten sich über sie lustig. Das ist manchmal ein sehr hartes Umfeld.
Nur zur Info. Diese junge Frau nahm viele Jahre später Kontakt zu uns auf und sagte, dass sie dieses Mädchen in deiner Vorlesung gewesen war und sie schickte uns ein Bild.
Ja, sie schickte uns ein Bild und sagte, sie könne es nicht glauben, dass ich gläubig geworden war. Schon faszinierend. Jedenfalls plagte mich mein Gewissen, weil ich das gemacht hatte. Mein Gewissen plagte mich. Es drückte mich so sehr, dass ich dieses Schamgefühl loswerden musste. Ich erinnerte mich daran, dass die katholische Kirche Dämonen austreiben konnte. Nun, dann können sie doch auch Schuld vertreiben. Alles, was man tun muss, ist zu beichten, dass man etwas Falsches getan hat. Dann wird ein Zauberstab über einen geschwungen und die Schuld ist weg. So ging ich zur Kirche, um einen Priester zu finden. Um ihm zu sagen, dass ich ein erbärmlicher Idiot gewesen war. Und er war nicht da. Er war einkaufen gegangen. Eigentlich war das eine so interessante Erfahrung. Denn er war einfach einkaufen gegangen und ich saß mit meinen Schuldgefühlen da, die ich doch loswerden musste. Da waren diese gegensätzlichen Gedanken. Auf der einen Seite ist man Atheist und auf der anderen Seite muss man zugeben, dass die Kirche etwas für einen getan hat. Also gibt es einen Gott. Aber den einzigen Kontakt, den man zu diesem Gott hat, geht über diese Kirche. Und die sagen einem, dass man seine Sünden einem Priester beichten muss. Was aber, wenn der Priester nicht da ist und man seine Sünden nicht beichten kann? Oder wenn man hinausgeht, von einem Bus überfahren wird und seine Sünden nicht gebeichtet hat? Dann steckt man doch offensichtlich im Jenseits in Schwierigkeiten, wenn es denn ein Jenseits gibt, richtig? Auch das ist nicht logisch. Ich fragte die Nonne, wo ist er? Sie antwortete, er ist einkaufen gegangen. Es wird nicht so lange dauern. Warum setzen Sie sich nicht in die Kirche und warten dort auf ihn? Was ich dann auch machte. Ich war sehr erregt, weil alles ja eine Frage der Zeit ist. Ich war ein vielbeschäftigter Mann und ich hatte keine Zeit, darauf zu warten, dass mir vergeben wird. Und wenn mich ein Bus überfährt und mir nicht vergeben wurde, was würde dann mit mir passieren?
Du hast eben ein deutsches Temperament, ja.
Oh. Wie hast du das all die Jahre mit meinem deutschen Temperament ausgehalten?
Ich habe gelernt, damit zu leben.
Du hast es gelernt, damit zu leben?
Ja.
Wie hast du das geschafft? Ja.
Wie ich das geschafft habe? Nun.
Wenn ich immer noch so drauf wäre, hätte ich für jedes Mal, wenn ich dir das Leben schwer gemacht habe, gar oft einen Priester gebraucht.
Ja. Ja, nun, es ist nicht einfach, weil Ungeduld andere leicht verletzt.
Ist das so?
Ja, sich nicht die Zeit für andere Menschen zu nehmen. Es hilft niemandem, wenn man mit demjenigen ungeduldig ist.
Also verbesserte deine Geduld mit mir die Situation. Oder ist da noch viel Raum nach oben?
Es ist schon viel besser geworden, viel besser.
Ist es besser?
Ja.
Aber ist da noch Platz nach oben?
Oh ja, immer noch. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Thank you.
Da saß ich nun in dieser kleinen Kirche, so frustriert, weil ich doch so viel Arbeit zu erledigen hatte. Diese ganze Situation ergab für mich keinen Sinn. Warum konnte ich nicht, so es denn einen Gott gibt, einfach mit ihm reden? Warum konnte ich ihm nicht einfach sagen, also ich war ein wirklich schlechter Junge und ich fühle mich so schlecht, es tut mir leid, ich möchte Wiedergutmachung leisten. Warum konnte ich ihm das nicht sagen? Nein, ich musste auf den Priester warten, aber der Mann war einkaufen.
Und du kanntest Gott nicht. Wie hättest du wissen können, ob Gott für dich da war, um dir zuzuhören?
Genau. Als ich in dem Kirchlein saß und zum Altar schaute, war dort der Tabernakel mit einem kleinen Schlüssel drin. Und obendrauf ein kleines rotes Licht, das einem sagt, dass die geweihte Hostie sich darin befindet. Die geweihte Hostie ist der tatsächliche Leib Christi. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber man soll es im Glauben annehmen, dass diese Hostie in den buchstäblichen Leib Christi verwandelt wurde. Aber es ist sein Leichnam, weil er geopfert wurde. Es war ein buchstäbliches Opfer, also ist er tot. Ich saß da und grübelte über diese Dinge nach. Ich sprach mit mir selbst. Ich kann sowieso nicht mit ihm reden, er ist in diesem Schränkchen, aber er ist tot. Wie kann das überhaupt einen Sinn ergeben? Und jetzt muss ich auf einen Priester warten, um ihm zu sagen, was mein Problem ist. Als ich anfing, das aus wissenschaftlicher Sicht zu betrachten, kam mir der Gedanke, dass ich wieder reingelegt worden war. Denn darin lag keinerlei Logik. Es ergab keinen Sinn. Als ich immer frustrierter wurde, weil dieser Priester nicht kam, kam ich an den Punkt, mich zu fragen, ergibt diese Religion irgendeinen Sinn? Warum gibt es keinen direkten Kontakt? Warum brauche ich diese Vermittlung? Und wer ist der Priester, dass er der Mittler sein sollte? Wie funktioniert das? Ich kam zu dem Entschluss, dass es nicht logisch war. Ich würde es aufgeben. Wenn ich zurückdenke, sagte ich etwas sogar laut. Und zwar zu dieser geweihten Hostie. Im Nachhinein weiß ich gar nicht, ob es eine gute Sache war oder nicht. Aber wahrscheinlich schon.
Bestimmt.
Ja, es war definitiv eine gute Sache. Wenn ich gewusst hätte, was das alles mit sich bringt, hätte ich vielleicht meinen Mund gehalten. Aber ich sagte, wenn es dich gibt, offenbare dich mir. Aber was mich angeht, bin ich damit fertig.
Finished. Anfechtungen, die wir ertragen, bewirken Geduld, Wachsamkeit, Festigkeit und ein tiefes, bleibendes Gottvertrauen. Der Triumph des christlichen Glaubens besteht darin, dass der Nachfolger Jesu befähigt wird, zu leiden und dennoch stark zu sein, zu unterliegen und eben dadurch zu überwinden, sich immer darin den Tod geben zu lassen und trotzdem zu leben, das Kreuz zu tragen und dadurch die Krone der Herrlichkeit zu erlangen.
So verließ ich die Kirche, ohne meine Last losgeworden zu sein, weil der Priester nicht auftauchte. Ich kehrte zu meinem atheistischen Lebensstil zurück. Aber ich hatte Gott herausgefordert. Denn ich hatte gesagt, wenn es dich gibt, dann offenbare dich mir. Dann kam ich nach Hause und was machte ich da?
Du suchtest etwas und du warst ungeduldig.
Nein, ich und ungeduldig? Ich doch nicht.
Du warst ungeduldig.
Ich habe mittlerweile Geduld gelernt.
Nein, und du fragtest mich, wo dieses und jenes wäre. Ich antwortete, woher sollte ich das wissen? Dann fingst du an, die Schubladen in der Küche aufzuziehen.
Sagtest du nicht, dass es links oder rechts darin liegen müsste? Ich weiß nicht mehr genau. Wahrscheinlich. Du weißt immer, wo alles ist.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber du fingst an, die Schubladen zu öffnen.
Und obenauf war ein Faltblatt, das da schon ein ganzes Jahr gelegen hatte. Und ich nahm es in die Hand. Und ich las es. Es war übrigens auf Deutsch. Es standen drei Versionen der Gebote darauf. Eine zeigte die 10 Gebote, wie sie in der Bibel stehen. Daneben standen die 10 Gebote, wie sie im katholischen Katechismus stehen. Und auf der anderen Seite standen die 10 Gebote aus der lutherischen Kirche. Dann stand da, die römisch-katholische Kirche veränderte Gottes Gebote. Ich betrachtete das und dachte mir, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Was soll dieser Unsinn? Ich rief dich und sagte zu dir, schau dir das mal an.
Weißt du, was eigenartig ist? Ich habe so etwas seitdem nicht mehr oft erlebt. Als ich mir das Faltblatt ansah und sah das über die Veränderung, war mir, als ob mir Schuppen von den Augen fielen. Der Heilige Geist drückte mir das in den Sinn, aber so stark habe ich das nie wieder empfunden. Ich wusste augenblicklich, das ist wichtig. Ich wusste nicht.
Aber du wusstest nicht, warum.
Ich wusste nicht, warum, aber ich wusste, das ist wichtig. Daran ist etwas sehr wichtig.
Ich sah es mir an und sagte, das kann nicht sein. Ich fragte dich, haben wir eine Bibel? Und wir hatten keine Bibel. Dann erinnerte ich mich an Tante Kippi, die mir bei ihrem Tod all ihre Habseligkeiten hinterlassen hatte.
Inheritance, when she died.
In einer Kiste.
Diese arme Frau, die fast ihr ganzes Leben in einem Rollstuhl zugebracht hatte. Sie war übrigens eine ganz enge Freundin meiner Mutter gewesen. Sie waren schon von klein auf beste Freundinnen.
And my mother and she were bosom friends.
Dann wurden sie eines Tages als junges Mädchen in Kapstadt auf der Straße angegriffen. Der Mann schlug ihr ein Brett auf den Kopf. Sie landete gelähmt im Rollstuhl, konnte nicht laufen.
Oder sprechen.
Ihre Hand war verkrüppelt und sie konnte nicht sprechen. Sie sagte, Anna, kann nicht sprechen. Es frustrierte sie sehr, dass sie nicht das sagen konnte, was sie wollte. Man musste raten, was sie sagen wollte. Mein Vater holte sie öfter zu uns, um ihr ein bisschen das Gefühl von zu Hause zu geben. Dann brachte er sie ins Heim zurück. Als er starb, übernahmen wir das, weißt du noch? Man musste sie zur Toilette bringen, sie in den Rollstuhl zurücksetzen.
Ja.
Wir mussten erraten, was sie zu sagen versuchte.
Ja, aber sie war sehr religiös, sehr gläubig.
Ja, sehr gläubig, sehr religiös. Und diese Geduld. Ich weiß nicht, wie lange sie in diesem Rollstuhl saß.
Ich weiß nicht.
Wahrscheinlich 40 Jahre.
Es war sehr lange.
Ja, sehr lange. Als sie starb, hinterließ sie mir alles, was sie besaß. Es passte in eine Kiste. Es waren alte deutsche Zeitschriften, ein paar Stricknadeln, glaube ich.
Und eine Bibel.
Ich sagte, in der Kiste muss auch eine Bibel drin sein. Ich hatte sie in der Garage verstaut, denn was sollte ich damit anfangen? Darin befand sich nichts Wertvolles. Aber weil wir sie kannten, brachte ich es nicht übers Herz, es wegzuwerfen. Also verstaute ich es in der Garage.
So I put it in the garage.
Hast du mich daran erinnert, dass es diese Kiste gab und vielleicht eine Bibel darin wäre?
Ich denke, ja.
Ich glaube, du warst es. Ja, geh und schau in die Kiste. Vielleicht hat der Tante Kippi darin eine Bibel. Ich ging und holte die Kiste. Und siehe da, da lag eine Bibel. Eine alte deutsche Bibel, die viel in Gebrauch gewesen war. Eine ziemlich kleine. Es war gar nicht so einfach, die 10 Gebote zu finden.
Ja.
Wie sollte man das finden? Aber schließlich fanden wir sie doch. Und siehe da, da waren sie. Genauso wie es im Faltblatt stand. Und was sagt der Katechismus? Glücklicherweise hatte unser ältester Sohn Katechismusunterricht gehabt. Und so stand eine Ausgabe des katholischen Katechismus in seinem Bücherregal. Wir holten ihn, sahen hinein und siehe da, hier stand es genauso wie im Faltblatt angegeben. Den lutherischen hatten wir nicht, aber das war genug. Was ist da los? So rief ich diesen Schreiner ein Jahr später an. Und ich fragte ihn, erinnerst du dich? Du warst vor etwa einem Jahr in meinem Haus und gabst mir dieses Faltblatt. Er sagte, ja, ich erinnere mich. Ich erklärte, ich habe das Faltblatt gelesen und möchte wissen, was es damit auf sich hat. Kannst du mir erklären, warum die 10 Gebote verändert wurden? Was für eine Geschichte ist das? Er fragte, ob er zu uns kommen und es uns erklären könne. Ich erwiderte, gerne.
Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt.
Er kam noch am gleichen Abend zu uns nach Hause. Wir saßen quasi die ganze Nacht da und gingen das Buch Daniel und Offenbarung durch.
Ja.
Alles auf einmal, die ganze Nacht lang. Wir gingen gar nicht zu Bett. Bei Daniel 7 war mir, als ob ich vom Donner berührt würde. Hier war eine Prophezeiung, die sich auf dem Buchstaben genau erfüllt hatte. Und sie war hunderte von Jahren vor dem Ereignis geschrieben worden. Ich dachte mir, das kann nicht sein. Das müssen Fake News sein. Erinnerst du dich noch an diese Bibelstunde?
Ja, sehr gut. Ich weiß noch, dass er Deutsch sprach. Damals war mein Deutsch nicht besonders gut. Er las dir aus einer deutschen Bibel vor. Ich las das nach. Wir hatten uns inzwischen ein paar Bibeln gekauft, für dich und für mich. Ich las es auf Englisch nach. Es war fast so, nun, ein ganz eigenartiges Gefühl. Ich verstand jedes Wort, das er auf Deutsch vorlas. Es war fast so, als ob ich es auf Deutsch und nicht auf Englisch lesen würde. Es wurde mir automatisch im Kopf übersetzt und ich verstand alles, was er sagte.
Ja. Ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Also ging ich am nächsten Tag zur Uni. Weißt du noch, dass ich mit einem Professor von der Theologischen Fakultät Squash spielte? Ich fragte ihn und er hatte keine Ahnung, wovon ich sprach. Und ich fragte, ob ich in ihre Bibliothek gehen und etwas nachprüfen dürfte. Also durchstöberte ich ihre Bibliothek und sah mir viele Bücher an. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele. Aber am Ende meiner Nachforschungen konnte ich die Geschichte nicht widerlegen. Ich konnte die Tatsache nicht widerlegen, dass all diese Reiche gekommen waren, eins nach dem anderen. Ich konnte das kleine Horn nicht widerlegen. Ich konnte nicht widerlegen, was die Bibel sagte. Das machte mich völlig fassungslos. Die Bibel war doch ein Märchenbuch. Jedenfalls für mich. Ich hatte sie nie gelesen. Und hier war ich mit Prophetie konfrontiert. Und für mich war es schwerer, es anzunehmen als für dich, stimmt's? Du nahmst es viel leichter an als ich.
Ja, Gott sagte es und ich glaubte es. Es war so leicht.
Ja, aber ich konnte es nicht.
Nein, du konntest das nicht.
Nein. Ich musste vorher herausfinden, ob es wirklich wahr war. Werde ich hier verschaukelt? Werde ich hier angelogen? Ist das wieder so ein Trick, der mir gespielt wird? Dann sagte ich bei einem seiner nächsten Besuche zu ihm, aber wenn das hier in der Bibel stimmt und diese Prophezeiung ist unwiderlegbar, ich kann sie nicht abstreiten. Was ist dann mit diesem Unsinn aus 1. Mose? Schließlich war ich doch Evolutionist. Ich erzählte ihm etwas von Evolution und er versuchte mich zu überzeugen, dass Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hatte. Weißt du das noch, wie ich ihn behandelte?
Du warst nicht so nett zu ihm?
Was habe ich gesagt? Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Ach, das ist so ein Unsinn. Wie soll ich das jemals glauben können? Und so kam er am nächsten Tag mit einem Stapel Bücher wieder und gab sie dir. Du hast sie innerhalb einer Woche durchgelesen.
Ich gab sie ihm zurück und sagte ihm was?
Du sagtest ihm, das ist Unsinn.
Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so einen Mumpitz und Mist gelesen.
Der arme Mann.
Der arme Mann. Aber was machte er?
Er kam mit noch mehr Büchern wieder.
Ja, er hatte noch mehr Bücher dabei. Ich las sie durch und sagte ihm, ich glaube das nicht. Das ist ein Haufen Unsinn. Wir hatten immer wieder einmal Kreationisten bei uns an der Uni. Wir lieben es, uns über sie lustig zu machen. Denn sie sind, was die Evolution angeht, völlige Ignoranten.
Aber schau, das Problem ist, dass tatsächlich alle Kirchen an die Evolution glauben. Für sie ist es in Ordnung, Gott zu haben, aber sie glauben dennoch, dass die Evolution stattfand.
Aber wenn man doch an die Evolution glaubt, dann verneint man damit den ganzen Erlösungsplan.
Aber es war so, dass dieser Mann dich mit etwas völlig Neuem konfrontierte. Auf einmal eine 6-Tage-Schöpfung. Und wie du wusstest, glaubte die katholische Kirche nicht an eine 6-Tage-Schöpfung.
Ja, ich hatte tatsächlich ein Jahr zuvor den Priester gefragt, als ich wieder zur Kirche zurückkam. Da hatte ich ihn gefragt, wie gehen Sie mit der Evolution um? Er sagte, das ist ein Fakt.
Es ist in Ordnung, ja. Auch die niederländisch reformierte Kirche sagt, nein, wir glauben an die Evolution. Für dich war das ein neues Konzept.
Ja.
Wie kannst du da...
Also, der Erlösungsplan und die Evolution schließen sich gegenseitig aus. Denn laut der Bibel gab der Tod als Konsequenz der Sünde in die Welt, also gab es den Menschen schon. Und laut der Evolution führte der Tod zum Überleben des Angepassteren. Schließlich wird man zu dem, was wir jetzt sind, das Hominidenstadium. Hier ist also der Tod ein Mittel dazu, sich zu einem höheren Lebewesen zu entwickeln. Während die Bibel genau das Gegenteil sagt. Das höhere Lebewesen war schon da und der Tod ist eine Konsequenz der Sünde. Wie kann man da einen Erlöser hineinpacken, der den Tod besiegen soll, wenn der Tod doch das Mittel war, das einen überhaupt hervorbrachte? Das ergibt von vornherein keinerlei Sinn. Entweder ist die Evolution wahr oder die Bibel es wahr. Aber sie können nicht beide wahr sein. Also sagte ich dem Mann, ich glaube nicht an den Schöpfungsbericht. Ich bin Evolutionist. Ich bin ein Wissenschaftler dieser Welt und überschüttete ihn mit Wissenschaft. Ich sagte ihm, alles ist Millionen Jahre alt. Das sind alles wissenschaftliche Fakten. Genau das, was ein Richard Dawkins heute an Argumenten bringen würde. Er verlor die Fassung mit mir und erklärte mir dann, nun gut, ich habe kein Problem mit der Evolution. Du hast ein Problem mit der Evolution, also löst du es.
Das war eine gute Herausforderung.
Ja, er hatte mich gut herausgefordert. Und damit verschwand er mit seinen Büchern. Ich war wütend, denn nichts davon ergab für mich irgendeinen Sinn. Aber du warst recht zufrieden.
Ja.
Du hattest dieses Problem nicht.
Nein, für mich war das kein Problem.
Okay. Also kam ich wieder zur Universität und fragte mich, Was jetzt? Wie löse ich das? Irgendwann vergaß ich das Ganze und musste eine Vorlesung über Genetik halten.
Had to lecture on genetics.
Wieder vor den Medizinstudenten. Ich musste einen Kurs über Genetik halten. Als ich meine Vorlesungen vorbereitete und selbst studierte, damit ich es meinen Studenten vortragen konnte, machte ich mir zum ersten Mal über Genetik und Evolution Gedanken.
Genetics and evolution.
Denn natürliche Auslese funktioniert nicht auf der genetischen Ebene. Sie funktioniert nur auf der Ebene des Phänotypen. Dazu gibt es viele Vorträge, die man sich ansehen kann. Aber ich fing an, darüber nachzudenken. Wie kam das alles zustande? Da war ein kleiner Wurm, der sich seinen Weg in meine Gedanken fraß. Und dann, ich hielt auch einen Kurs über Phylogenie und Evolution. Ich beschäftigte mich mit einem Fachbuch und las dieses Fachbuch. Und ich fragte mich, gibt es bei diesem Fachbuch einen Fehler? Ich ging also in die Bibliothek und sprach sogar ein Gebet. Ich dachte, das wäre ziemlich dumm, denn ich wusste nicht, wie man betet. Ich hatte nie gebetet. Aber genau genommen war auch mein "Wenn es dich gibt, offenbare dich mir" ein Gebet. Ist es nicht ein Gebet, wenn man zu Gott spricht? Also murmelte ich vor mich hin und murmelte auch zu einem Gott, an den ich nicht glaubte, und sagte auf meine übliche Art: "Wenn da irgendetwas nicht stimmt, dann zeige es mir."
In my normal style.
Ich zog ein Buch aus dem Regal, trug es in der Liste aus und ging hinaus. Draußen hält mich ein Kollege an und sagt: "Von diesem Buch gibt es eine Neuausgabe. Sie ist gerade angekommen. Das Buch ist noch hinten in deiner Kiste." Das war eine Überraschung. Woher wusste er das? Egal, ich kehrte zurück zur Bibliothek, ging zu den Kisten und da lag wirklich die Neuausgabe. Also nahm ich beide mit in mein Büro und las sie zusammen. Ich war ganz fassungslos, wie die Neuausgabe alles unter den Teppich kehrte, was die alte Ausgabe noch ziemlich unumwunden zugab. Im alten Buch stand: "Es gibt keine Zwischenfossilien zwischen diesem und jenem. Wir wissen nicht, warum es keine gibt. Sie sollten da sein, aber es gibt sie nicht." Die Neuausgabe veränderte diese Sätze und beschönigte es. Das alte Buch war ehrlicher als das neue. Ich dachte mir, warum sind die nicht ehrlich? So fing meine Suche an. Aber das ist jetzt kein Gespräch über Evolution.
Aber was passierte, als du vor den Postgraduierten sprechen musstest?
Es kam so weit, dass ich mir eine Reihe von Fragen stellte. Wir machten sogar eine Kurzserie zu diesen Fragen. Die gibt es auf YouTube, so wie ich sie noch in Erinnerung habe. Mich trieb das um. Was waren die Stolpersteine in der Evolutionstheorie? Ich präsentierte diese 10 Fragen den Studenten. Nur die Fragen für sich. Denn einige waren eigentlich nicht zu beantworten und versetzten die Evolution mehr ins Reich der Glaubensfragen als in den Bereich der Wissenschaft. Die damaligen Kollegen waren so wütend. Weißt du noch, wie ich nach Hause kam und völlig schockiert war? Einer von ihnen hatte buchstäblich Schaum vor dem Mund.
Schaum vor dem Mund. Warum waren sie wütend?
Vor lauter Wut. Das ist eine wichtige Frage, eine ganz wichtige Frage. Warum waren sie wütend? Also, wenn es einfach Blödsinn gewesen wäre, was sich da verbreitete, dann hätten sie bloß sagen brauchen: "Mann, bist du blöd." Hier ist die Antwort. Warum waren sie also wütend? Weil sie keine Antwort geben konnten.
Aha.
Sie konnten keine Antwort geben. Sie hatten keinen Ausweg. Als dann noch eine andere junge Frau, auch eine postgraduierte Studentin, mit den Worten aufstand, dass diese Fragen zeigten, dass sie ihren Glauben nicht hätte aufgeben müssen. Sie sagte, Als sie zur Uni kam, war sie gläubig und jetzt sei sie Atheistin und sieht, dass sie an der Nase herumgeführt wurde.
Mhm.
Und dass sie angelogen wurde.
Und ihres Glaubens beraubt wurde.
Ja, ihres Glaubens beraubt wurde. Da wurde sie wütend, weil sie nicht antworten konnten. Das führte zu einem ganz neuen Kapitel in unserem Leben. Denn aus diesem kleinen Anfang, aus diesem kleinen Korn, eröffnete sich ein ganz neues Kapitel. Und die ganze Vertrauenswürdigkeit der Bibel, die vorher in Frage stand, wurde jetzt zu einer völlig neuen Erfahrung. Du studiertest schon die Bibel und du entdecktest Dinge, lange bevor ich sie fand. Die Leute sagten immer, sie glaubt, weil du glaubst, richtig? Aber es war genau andersherum. Du glaubtest schon lange, bevor ich glaubte.
Nun, also ich denke, diese Erfahrung, die Gott mir gab, als ich wusste, dass das wichtig war, von da an saugte ich alles auf. Alles, was ich lesen konnte, ich las es einfach.
Als es dann zum Thema Sabbat kam, dass das Gesetz Gottes verändert worden war, der Sabbat weggenommen, zum Sonntag verändert worden war, du studiertest die Bibel. Wie war das, als du die Seiten umgeblättert hast?
Ja, auf jeder Seite stand Sabbat, 10 Gebote. Nächste Seite, Sabbat, 10 Gebote.
Ganz egal, wohin du schaust.
Egal, wo ich nachschaute, ob Altes oder Neues Testament.
War das nicht übernatürlich?
Ja, es war übernatürlich und ich nahm es sofort an.
Du nahmst es an. Und dann gab mir jemand dieses Schriftstück gegen den Sabbat. Ein Kollege an der Universität. Genau gesagt, war es eine Sekretärin. Ich hatte mit niemandem an der Uni über den Sabbat oder mein neu aufkommendes Interesse an all diesen Dingen gesprochen. Aber sie stürmte im Gang auf mich zu und sagte, ich möchte, dass Sie das lesen. Sie war offensichtlich Christin. Sie gab mir einen Aufsatz, warum der Sabbat verkehrt und der Sonntag richtig ist. Ich war ziemlich verärgert und dachte mir, warum gibt sie mir denn das? Ich hatte zu tun und keine Zeit, also gab ich es dir.
Ja.
Und fragte, würdest du das durchgehen?
Ich las es durch und jedes Argument, das sie anführten, war nicht biblisch. Es waren keine Bibelzitate dabei. Es hieß, Pater so-und-so sagte oder Bischof so-und-so sagte. Ich erkannte, dass es sich nicht auf die Bibel gründete und ich das nicht annehmen konnte. Das war mein Schluss.
Also der Artikel gegen den Sabbat, den ich dir gegeben hatte, überzeugte dich, dass der Sabbat richtig war. Denn die Bibel sagte das genau Gegenteil.
Ja.
Für mich dauerte es noch eine ganze Weile, so weit zu kommen. Denn warum sollte man einen Sabbat halten? Um eine 6-Tage-Schöpfung zu gedenken, wenn man nicht an eine 6-Tage-Schöpfung glaubte. Diese ganze Frage, Evolution oder Schöpfung, war entscheidend. Sobald ich das erfasst hatte und sobald ich genug Nachforschungen angestellt hatte, um zu erkennen, dass die Bibel vielleicht doch plausibel war, bis zu diesem Punkt konnte ich der Bibel nicht vertrauen. Wenn man dem ersten Buch Mose nicht vertrauen kann, wie sollte man der Offenbarung vertrauen?
Völlig richtig, so ist es.
Aber Offenbarung enthält Geschichte, die im Voraus niedergeschrieben wurde. Und Daniel enthält Geschichte, die im Voraus geschrieben wurde. Wie kann man das wegerklären? Das führt zu so einem Zwiespalt im Denken. Ich brauchte diese Fakten. Ich brauchte das Ganze deutlich. Sobald man erfasst, dass die Bibel wahr ist, dann fängt das Abenteuer an. Ich wuchs in diesem Land auf. Ich war ein Evolutionist. Ich glaubte nicht an Gott. Und alles, was ich sah, war das, was vor Augen ist. Aber immer noch steckt darin eine Botschaft. Es strahlt immer noch Schönheit aus. Eine Schönheit, die keiner erklären kann, die man nur erfahren kann. Das ist nur ein schwacher Abglanz dessen, wie es einmal war. Das weckt etwas in der Seele, was ein Atheist nie wertschätzen kann. Früher glaubte ich, man ist hier, man stirbt und dann ist man Geschichte. Aber jetzt ist da so viel mehr. Es gibt eine Hoffnung auf etwas Größeres, auf etwas noch Besseres, auf etwas noch Schöneres als das. Können wir uns vorstellen, wie es einmal war, wenn wir diese Geräusche um uns herum hören? Es muss unglaublich gewesen sein. Sieht man sich all die Kreaturen an, bewundert man doch Vielfalt, die sich in der Natur befindet. Wenn ich daran denke, dass es eine Zeit gab, in der ich dachte, dass alle Tiere, die es gibt, nur Umstände und dem Zufall geschuldet wären. Ich war überzeugter Evolutionist, der an der Universität jahrelang Evolution unterrichtete. Jetzt fällt es mir schwer, so zu denken, wie ich damals dachte. Wie überzeugt man einen überzeugten Evolutionisten, dass alles, was wir um uns herum sehen, anfassen und spüren können, kein Zufallsprodukt ist? Nun, wenn man nicht mehr an die Evolution glaubt, dann wird das Leben an der Universität sehr schwer. Also kündigte ich. Weißt du noch? Der Rektor bestellte mich ein.
Und du musstest dir vorher noch einen Anzug für den Termin mit dem Rektor kaufen.
Ich hatte keinen Anzug.
Nein.
Er stellte mir so viele Fragen. Eine der Fragen lautete: Was ist die Wahrheit? Wer hat die Wahrheit? Eine schwere Frage. Vor allem, wenn man ihm nicht sagen will, was in einem vorgeht.
What the things are that are going on in your mind, because number
erstens, weil man selbst noch etwas zweifelnd und auch verwirrt ist.
Yeah. A little bit confused and yes.
Und sich sogar etwas schämt, die Wahrheit einzugestehen. Schließlich sagte ich ihm doch das Wesentliche. Wir waren dann ohne Arbeit. Wir kamen bald zu dem Entschluss, dass die einzige Möglichkeit zu überleben darin bestand, alles zu verkaufen, was wir hatten. Uns eine Farm zu kaufen und es mit der Landwirtschaft zu versuchen. Ich dachte mir, dass es mit meiner Karriere an der Universität vorbei wäre. Welche säkuläre Universität würde schon jemanden haben wollen, der an die Schöpfung glaubt? Wie ging es dir mit all dem?
Das war für uns ein großer Umbruch. Denn die Kinder hatten gerade erst mit der Schule angefangen. Sie gewöhnten sich gerade erst an ihr Leben in der Schule. Und plötzlich dachten wir daran, wegzugehen. Hunderte von Kilometern entfernt. Landleben in einer festgewachsenen Gemeinschaft, wo die Menschen nicht wirklich freundlich zu Fremden waren.
Ja, das war ein sehr ablehnendes Umfeld.
Ja.
Wir verkaufen unser Haus, wir brachten es auf den Markt und es war weg.
Innerhalb eines Tages.
Ja, innerhalb eines Tages. Der erste Interessent, der hereinkam, kaufte es. Er war ziemlich berühmt. Ein Rugby-Spieler der Nationalmannschaft.
In the national team.
Bei unserem Unternehmen hatten wir zwei Partner. Und los ging's in unserer Wildnis-Wüstenerfahrung. Wir hatten noch keine persönliche Beziehung zu Gott. Nicht wirklich. Wir verstanden die Sache mit Gott überhaupt nicht.
Nein.
Also sagten wir zu unseren Partnern, wenn wir Gott um etwas bitten oder ihn fragen müssen, dann macht ihr das besser, denn ihr kennt ihn besser als wir.
Ja.
Nehmt ihr Kontakt mit ihm auf. Eure Telefonleitung ist wahrscheinlich besser als unsere. So war das damals. Wir mussten lernen, uns auf niemanden zu stützen, außer auf Gott.
Ja.
Der Teufel kann mich so einfach umblasen, wie der Wind eine Feder wegträgt. Aber wenn es zur Gerechtigkeit kommt, die zu Rechten des Vaters steht, können selbst alle Stürme der Hölle nicht dagegen bestehen. In dieser Gerechtigkeit möchte ich stehen. Ist das nicht wunderbar?
Gott liebt das Schöne. Er hat uns durch seine Werke einen unmissverständlichen Beweis dafür gegeben. Er pflanzte in Eden einen wundervollen Garten für das erste Elternpaar. Prachtvolle Bäume wuchsen auf seinem Grund. Sie schmückten den Garten und nützten den Menschen. Liebliche Blumen von seltener Schönheit, farbenprächtig und formenreich, erfüllten die Luft mit ihrem Duft. Adam hatte die Aufgabe erhalten, für den Garten zu sorgen. Gott wusste, dass Adam ohne Beschäftigung nicht glücklich sein würde.
Es schmeckt wie eine Mischung aus Melone und Gurke. Als Frucht allein ist sie nichts Besonderes. Aber sie schmeckt viel besser als eine Gurke und passt deshalb gut in einen Salat.
Die Schönheit des Gartens beeindruckte den Menschen, aber das war nicht genug. Er arbeitete auch, um die wunderbaren Organe seines Körpers zu betätigen. Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Es war Gottes Absicht, dass der Mensch sein Glück darin finden sollte, sich um die Dinge zu kümmern, die Gott geschaffen hatte. Wobei die Früchte an den Bäumen im Garten ihn mit dem versorgen sollten, was er brauchte. Dann werden alle, die Gottes Gebote gehalten haben, in unvergänglicher Kraft unter dem Baum des Lebens frei atmen. Für ewige Zeiten werden die Bewohner sündloser Welten in jenem Lustgarten ein Beispiel vollkommener Schöpfung Gottes sehen. Unberührt vom Fluch der Sünde wird er ein Abbild dessen sein, was die ganze Erde geworden wäre, wenn die Menschen des Schöpfers herrlichen Plan erfüllt hätten. Glorious plan.
Nun, wenn man raus möchte, dann vermute ich, dass man arbeiten muss. Man muss es einfach tun. Wenn man nicht einen Haufen Geld hat, muss es ja nicht so groß sein wie das hier. Das ist ja einfach Wildnis. Mir gefällt an dieser Landschaft, dass da nichts ist. Da ist so viel Platz um einen herum. Man kann schreien, einen Stein aufheben und ihn so weit werfen, wie man nur kann. Und das Land ist noch nicht zu Ende. Es ist schon schwere Arbeit. Ich hatte 3 oder 4 Bauarbeiter von hier. Keine gelernten Maurer, um mir bei den Maurerarbeiten zu helfen. Viel vom Innenausbau machte ich dann, als ich zurückkam. Und meine Frau hatte diesen schrecklichen Unfall und war völlig außer Gefecht gesetzt. Sie konnte bei den Bauarbeiten überhaupt nicht mithelfen. Außer Anweisungen beim Anlegen des Gartens, wie es gemacht werden sollte. Sie ging an Krücken und konnte selbst gar nichts tun. Weil Zellulose auch diese Struktur hat und die Polarität des Wassers so legt, wird das nächste Molekül heraufgezogen und dann das nächste. Also steigt das Wasser auf natürliche Weise auf in einer artesischen Quelle. Aber alle Verunreinigungen wie Schwermetalle oder was größere Moleküle als Wasser oder keine polare Struktur besitzt, wird nicht damit aufsteigen.
Gutes zu tun ist ein ausgezeichnetes Heilmittel für Krankheiten. Wer sich im Dienst engagiert, wird eingeladen, Gott anzurufen. Und der hat versprochen zu antworten. Sein Gemüt soll auch in dürren Zeiten Befriedigung erfahren und wie ein Garten sein, dem es niemals an Wasser fehlen wird.
So ließ es Gott geschehen, dass wir innerhalb weniger Monate durch viele Anfechtungen und widrige Umstände, die du im Buch beschrieben hast, die wir jetzt nicht wiederholen müssen, plötzlich ganz allein ohne Partner dastanden. Mit der ganzen Verantwortung und ohne Einkommen. Die Wirtschaft erlebte wegen Sanktionen ein Tief. Südafrika war der Aussätzige der Welt. Die Inflation schoss in die Höhe. Die Kreditzinsen bei der Bank wuchsen von ein paar Prozent auf 35% oder 36% an.
Ja.
Pro Jahr. Niemand konnte sich ein Darlehen bei der Bank leisten. Im Grunde genommen gingen wir bankrott. Kein Job, kein Einkommen, keine Unterstützung, nichts.
Und wir versuchten, die Farm zu verkaufen, aber niemand war gewillt, diese Kreditzinsen zu zahlen.
Nein, niemand wollte etwas kaufen, also fiel der Wert drastisch. Wir konnten sie also nicht verkaufen und wir konnten sie auch nicht erhalten. Dazu kein Job. Und da war auch niemand, der für uns zu Gott beten konnte, denn sie waren alle weggegangen.
Ja.
Also mussten wir selbst zu Gott beten. Wir waren tatsächlich ziemlich dumm, stimmt's?
Nun, wir lernten entsprechend unserem Werdegang. Denn wir waren getauft und gleich nach der Taufe gingen wir auf diese Farm. Wir hatten nicht wirklich große Erfahrung, wie man anbetet und wie man Gott vertraut.
Wir hatten keine Ahnung von irgendetwas. Wir wussten nichts. Wir wussten auch nichts vom Geist der Weissagung.
Nein.
Warum hatte uns nie irgendjemand etwas gesagt?
Nichts. Niemand hatte uns etwas gesagt.
Ich wusste, was in Daniel steht und ich wusste, was in Offenbarung steht. Ich wusste, dass Jesus der Messias ist.
Ja, aber keine Erfahrung mit Gott.
Nein, keine Erfahrung mit Gott. Es gab vorher keinen Wandel mit Gott.
Diese Farm war dazu da, uns diese Erfahrung mit Gott zu lehren, damit wir lernen konnten, dass wir nur ihm trauen dürfen. Wir können nicht auf andere oder anderes vertrauen.
Und alles ging drunter und drüber. Eine ziemlich traurige Geschichte, wie sich alles entwickelte. Wir bekamen immer noch Anrufe von Leuten, die uns sagten, dass wir auf dem Holzweg wären. Und ich erinnere mich an den Anruf eines Kollegen, einer meiner ehemaligen Kollegen, der mich anrief und die allerentsetzlichsten Dinge gegen den Geist der Weissagung äußerte. Er erwähnte den Namen Alan G. White. Ich hatte noch nie etwas davon gehört. Erinnerst du dich an den Buchevangelisten? Jemand, der Bücher verkauft. Er kam gelegentlich bei unserer Farm vorbei und er ließ uns immer Bücher da. Erinnerst du dich noch an ihn?
Ja.
Er war ein netter Mann.
François Duplessis erinnert mich an ihn. Er sah ihm ähnlich und war die gleiche Art Mensch.
Er ließ uns immer Bücher da. Und als der Mann so über diese Schriften herzog, erinnerte ich mich, vielleicht ist da auch etwas dabei. Das veranlasste mich zu lesen. Und es veranlasste dich zu lesen. Du hast gleich nach einem Buch gegriffen. Welches war es?
Das erste Buch war Bewusst Essen.
Und das erste, das ich zur Hand nahm, war Das Leben Jesu.
Ja.
Ich las mich durch Das Leben Jesu und du hast Bewusst Essen durchgelesen. Und mein Leben wurde über Nacht zur Qual.
Ja, ich erinnere mich, wie ich versuchte, ohne Eier und Milch zu kochen. Fleisch war nicht einmal das Schlimmste dabei. Aber ohne Eier, Milch und Käse, ich kämpfte damit. Irgendwann sagtest du, schau, ich kann das nicht mehr essen. Ab jetzt haben wir nur noch Brot, Obst und Nüsse, bis du weißt, wie man ohne diese Dinge richtig kocht. Wir machten das ein ganzes Jahr lang. Wir hatten Obst, Getreide, Brot und auch etwas Gemüse. Aber hauptsächlich hatten wir Obst und Nüsse.
Und wir fühlten uns besser als je zuvor.
Damals waren wir sehr gesund.
Ja.
Und nachdem ich etwas Praxis erworben hatte, fingen wir wieder mit Kochen an.
Ja. Weil man seine Geschmacksknospen umgewöhnen muss.
Ja.
Jedenfalls waren wir am Boden zerstört. Wir waren bankrott. Und jetzt mussten wir mit Gott sprechen. Ich las das Leben Jesu und wusste jetzt, wer Jesus war. Ich verglich es immer mit der Bibel. Im Grunde waren wir bei unserer Suche auf uns gestellt.
Ja.
Da war kein Ratgeber, kein Mentor außer diesen Büchern. Das sind übrigens die besten Ratgeber, die man nur haben kann.
Das stimmt.
Dann setzten wir uns eines Tages hin, weil wir keine finanziellen Mittel mehr hatten, kein Essen mehr hatten, nichts auf der Bank.
Nichts.
Und ein Berg an Schulden, die wir nicht bezahlen konnten. Beide knieten wir uns hin.
Wir waren sehr deprimiert.
Ja, sehr niedergedrückt. Wir beteten und was machten wir noch?
Wir sagten, wir werden Gott jetzt einen Brief schreiben. Vielleicht versteht er es besser, wenn wir es ihm schreiben.
So schrieben wir alles nieder.
Wir schrieben, lieber Gott, wir erklärten ihm, was unser Problem war.
Im Grunde sagten wir ihm, dass wir das Ende der Sackgasse erreicht hatten. Soweit wir sehen können, gibt es keine Lösung. Ich bin voll ausgebildet in dem, was ich früher gemacht habe, aber ich kann nicht zurück zur Universität gehen. Sie werden mich nicht haben wollen. Wie sollen wir also überleben? Was sollen wir tun? Wir schrieben diesen Brief, dann unterschrieben wir ihn beide, du und ich.
Danach steckten wir ihn in einen Briefumschlag und ließen ihn auf dem Tisch liegen. Dann gingen wir zu Bett.
Ja.
Und am nächsten Morgen
bekam ich einen Anruf.
Ja, da kam dieser Anruf für dich.
Es war ein Professor von einer Universität. Und er fragte mich, sind Sie noch für den Lehrbetrieb verfügbar? Ich traute meinen Ohren nicht. Und erwiderte, ja, warum? Er meinte, bei uns hat sich jemand ein Sabbatjahr genommen und wir brauchen Ersatz für ihn. Wären Sie bereit, das zu machen? Ich sagte, ja, aber wahrscheinlich haben Sie von meiner geänderten Sichtweise über Evolution gehört. Er entgegnete, ich möchte nur, dass Sie Physiologie unterrichten. Mir ist es egal, was Sie glauben. Würden Sie uns ein Jahr aushelfen? Ich bejahte. Dann sagte er etwas, was mich doch wieder entmutigte. Er sagte, das muss noch durch die verschiedenen Ausschüsse. Zudem muss der Rektor noch zustimmen. Ich kontaktiere Sie, sobald das geschehen ist. Das wird einige Wochen benötigen. Wir sagten, vielen Dank, Gott, aber in ein paar Wochen sind wir wahrscheinlich schon tot. Wir brauchen ein Einkommen. Und damit beließen wir es. Etwa 2 Stunden später rief der Mann erneut an und sagte, es ist etwas ganz Merkwürdiges passiert. Er traf den Rektor der Universität im Gang und meinte, dass er gern über diese Angelegenheit mit ihm sprechen würde. Dann könnte er es zur Besprechung einbringen. Doch der Rektor sagte, ich bin unterwegs nach Übersee. Ich habe keine Zeit dafür. Was möchten Sie von mir? Er erklärte es ihm kurz und der Rektor fragte, wo ist der Antrag, um ihn gleich zu unterschreiben? Und das war's. Damit war ich eingestellt. Ich fragte ihn, wann ich anfangen sollte. Es war freitags. Er meinte, am Montag. Das war ein Wochenende. Erinnerst du dich noch? Jetzt saßen wir erst recht in der Patsche. Was sollen wir jetzt machen? Wir hatten die Farm.
Die Kühe.
Ja, die Kühe mussten gemolken werden. Wer würde das machen?
Sich um alles kümmern.
Während wir uns noch wunderten, wie das alles geregelt werden könnte, was passierte da?
Nun, es war wahrscheinlich einen oder zwei Tage, nein, einen Tag später. Da klopfte ein junges Paar aus Simbabwe an der Tür. Sie standen plötzlich da und sagten, wir haben uns nicht angemeldet, aber wir brauchen wirklich einen Ort, an dem wir bleiben können. Wir arbeiteten dort auf einer Farm, aber konnten den Sabbat nicht mehr halten. Der Farmer warf uns hinaus. Können wir bleiben und für euch auf der Farm arbeiten? Können wir kommen und euch helfen?
Wir sagten darauf,
danke, Herr, dass du unser Gebet erhört hast.
Sie übernahmen die Arbeit und ich hatte auf der Stelle eine Arbeit, was ein weiteres Problem
schuf. Wir mussten umziehen.
Jetzt mussten wir umziehen. Wir mussten ein Haus finden. Aber es fand sich alles. Ich glaube, du hast das auch erwähnt. So war ich als Vertretung befristet wieder zurück an der Universität. Das war nur für ein Jahr. Als dieses Jahr zu Ende ging, fragte ich mich, und was machen wir jetzt? Noch bevor meine Vertretungszeit zu Ende war, riefen sie mich von einer anderen Universität an. Und es passierte genau dasselbe. Ich war Ersatz für jemand anderen. Als diese Zeit sich dem Ende neigte, die Zeit dort war wirklich sehr spannend, denn ich hielt viele Vorträge über Schöpfung und Evolution und diese Themen und verursachte damit einen Riesenwirbel. Aber auch das ging zu Ende und ich fragte mich, was wir als nächstes machen würden. Ich kam zu dem Schluss, dass es jemand geben muss, der das plante. Wir hatten eine Gesprächsrunde in der Klasse, wo es um Evolution ging. Und ich erstellte eine Liste mit etwa 10 Fragen, die für das allgemeine evolutionistische Verständnis eine Riesenherausforderung bot. Ich schrieb diese 10 Fragen eine nach der anderen auf die Tafel. Mit einem ungeheuerlichen Resultat. Bei meinen Kollegen herrschte solcher Ärger, solche Wut, die schließlich zur offener Feindseligkeit und Hass erblühte. Da ging mir auf, dass die Evolutionstheorie nicht nur ein Thema für eine wissenschaftliche Debatte war, das war eine Religion. Dann stand der Mann, den du im Buch Onkel Frenchy nanntest, wegen Evangelisationen mit uns dauerhaft in Kontakt. Und wir arbeiteten ein ganzes Jahr lang für die Vereinigung mit ihm zusammen. Wir hielten in der ganzen Kap-Provinz Evangelisationsreihen ab. Wir hielten Evangelisationen in Kapstadt, Vortragsreihen in Paarl. Überall hielten wir Evangelisationen ab. Sogar im Opernhaus von Kapstadt gab es Vortragsreihen. Es füllte sich einige Male. Es war wirklich eine wunderbare Zeit.
Er lehrte dich, er war dein Mentor. Ich glaube, wenn er dich nicht in die Evangelisation hineingezogen hätte, hättest du es wahrscheinlich von dir aus nie gemacht.
Richtig.
Der Herr gebrauchte ihn, um dich in diese Welt hineinzuziehen.
Zur Evangelisation?
Ja.
So wurde mir die Evangelisation zur zweiten Natur. Und dann wurde er abberufen. Er wurde weit weg versetzt in einen anderen Distrikt. Und wieder waren wir alleine. Ich begann dann meine eigenen Vortragsreihen mit meinen eigenen Vorträgen. Doch dann ging dieses Jahr auch zu Ende. Es war nur ein Jahr später. Und jetzt gab es ein Problem. Wo sollte ich Arbeit finden? Was würde ich machen? Erneut bekam ich einen Anruf, als dieses Jahr sich dem Ende zuneigte. Und zwar von der ersten Universität. Ob ich mich bitte für eine Stelle bewerben würde, die sie ausgeschrieben hatten. Der Professor rief mich an und sagte mir, sie gehört Ihnen. Schicken Sie nur eine Bewerbung. Also schickte ich ihm eine Bewerbung. Dann rief er ganz unglücklich zurück. Wegen der neuen Gesetze im Land war der Job für mich nicht mehr verfügbar. Ich legte den Hörer auf und fragte mich erneut, und jetzt? Was wird jetzt passieren? Und wie beim ersten Mal dauerte es gar nicht lange, bis er wieder anrief und sagte, der Job gehört Ihnen. Denn die Person, der die Stelle zugedacht war, wollte nicht zu diesem Gehalt arbeiten.
Und wir waren bereit, für jedes Geld zu arbeiten.
Wir wollten unbedingt arbeiten, ja. Nur um Essen auf den Tisch zu bringen. Das war nur eine sehr kurze Zeitspanne, um die Geschichte abzukürzen. Während ich das tat, was ich schon immer machte, wurde der Professor traurigerweise krank und starb. Die Stelle wurde ausgeschrieben. Und ich wurde zum Professor und Fakultätsleiter befördert. Also Gott öffnete auf ganz erstaunliche Weise die Türen. Und ich war zurück an der Universität. Aber nicht unter irgendeinem Deckmantel. Sie wussten genau, was wir glaubten. Und Gott hielt uns wunderbarerweise 15 Jahre in dieser Position. Er sorgte für alle unsere Bedürfnisse. Das ist doch erstaunlich.
Gott ist gut.
Und die Wunder, die alle passierten.
Ja.
Und wie wir schließlich aus den Schulden herauskamen. Und all diese Geschichten.
Auf dem Wege, der zur Stadt Gottes führt, gibt es keine Schwierigkeiten, welche diejenigen, die ihm vertrauen, nicht überwinden können. Es gibt dort keine Gefahren, denen sie nicht entfliehen können. Es gibt keinen Kummer, keinen Schmerz, keine menschliche Schwäche, für welche er nicht ein Heilmittel vorgesehen hat.